Lauschlektüre, deine kurze Geschichtenpause. Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Beim letzten Mal in der zweiten Folge von Das Vermächtnis ist der etwas verpeilte und weltfremde Martin im Haus seiner verstorbenen Tante Eusebia angekommen. Dort verschaffte ihm eine hellblau leuchtende Gestalt den Schreck seines Lebens. Die junge Frau namens Clara di Montefiori behauptete, eine Romanfigur aus dem unvollendeten Roman seiner verstorbenen Tante zu sein. Nachdem auch Martin Schriftsteller ist, oder dies zumindest gern wäre, bat Clara ihn, Eusebias Roman zu vollenden, damit sie wieder in der Geschichte verschwinden könnte. Diese Bitte konfrontierte Martin mit einem großen Problem. Er hat seit 4 Jahren eine Schreibblockade. Und an dieser Stelle geht es nun weiter. Viel Vergnügen mit Das Vermächtnis, Teil 3, Entdeckungen. Clara di Montefiori, die hellblaue Frau, hatte Martin überredet, den angefangenen Roman seiner Tante zumindest einmal durchzulesen. »Du wirst die Geschichte sicherlich inspirierend finden«, sagte Clara, bevor sie durch die Wand in Eusebias Zimmer ging, um Martin von innen aufzusperren. »Es gibt einen Fehler in unserem Plan«, hörte Martin sie gleich darauf hinter der Tür sagen. »Ich kann den Schlüssel nicht herausziehen, ich kann ihn ja nicht anfassen.« Martin seufzte. Die Zusammenarbeit mit einem Geist oder einer zu Leben erwachten Romanfigur war alles andere als einfach. Clara schlüpfte wieder durch die Tür. Ratlos standen die beiden am Gang. Da fiel Martin ein Trick aus dem Fernsehen ein. Er schob ein Blatt Papier unter der Tür durch und stocherte mit einem Draht im Schloss herum, bis er den Schlüssel zu Boden fallen hörte. Im Idealfall wäre der Schlüssel nun auf dem Blatt Papier gelandet und Martin könnte ihn unter dem Türspalt hervorziehen. Er zog, etwas pochte an die Tür, Martin zog weiter und hielt das leere Blatt Papier in der Hand. Der Spalt war zu eng, der Schlüssel lag noch immer auf der anderen Seite. »Großartiger Trick«, brummte Martin. Hilflos stocherte er mit dem Draht im Schloss herum. »Das kann doch nicht so schwer zu knacken sein. Das Haus ist mehrere hundert Jahre alt«, zischte er. »Ein Handy mit Internet würde ihm jetzt sicher eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bieten, wie er dieses Schloss aufkriegen würde. Vielleicht hatte die moderne Technik ja doch etwas Gutes. Jetzt, in diesem Moment, wäre sie sogar äußerst hilfreich.« Martin biss sich angestrengt auf die Zunge und fuhr noch ein Stückchen tiefer mit dem Draht ins Schloss. Knacks, machte es. Der Draht war entzwei. Martin fluchte leise, schleuderte das abgebrochene Stück Draht auf den Boden und schlurfte den Gang entlang zur Treppe. »Ich mach mir jetzt erst einmal eine Tasse Tee. Muss nachdenken«, murmelte er. Als er kurz darauf beim Küchentisch saß und darauf wartete, dass das Wasser kochte, kam ihm plötzlich ein Gedanke. Wie konnte das Schloss von innen versperrt sein, wenn doch niemand im Zimmer war? Eine halbe Stunde später nippte Martin immer noch nachdenklich an der Teetasse. »Vielleicht ist sie aus dem Fenster geklettert«, schlug Clara vor. »Meine 90-jährige Tante, die im Sterben lag, klettert kurz vor ihrem Tod aus dem Fenster?« Martin schüttelte den Kopf. Wieder nippte er an der Tasse. Dass seine Tante aus dem Fenster geklettert wäre, war wirklich eine schwachsinnige Idee. Allerdings hatte Martin keine bessere, nicht einmal eine schlechtere, und so stand er mit Clara kurz darauf vor dem Haus und starrte hinauf zu Tante Eusebias Fenster. Vor der gelben Hauswand schimmerte Clara leicht grünlich, stellte Martin belustigt fest. Clara schlüpfte indes durch den Rosenbusch, der direkt unter Eusebias Fenster wuchs. »Landet man auf so etwas weich?«, fragte Clara. »Eher nicht«, antwortete Martin mit einem Blick auf die langen Dornen. Das Fenster hatte ziemlich sicher nicht als Ausgang gedient. Da hatte Martin eine Idee. »Vielleicht gibt es irgendwo eine Geheimtür«, flüsterte er geheimnisvoll. »Oder eine Leiter«, schlug Clara vor. »Oder eine Leiter«, sagte Martin, der zugeben musste, dass dies wohl die wahrscheinlichere Möglichkeit war, und räusperte sich. Im Schuppen fanden sie tatsächlich eine Leiter. Clara sah ihn erwartungsvoll an. Martin spürte, dass er nun etwas Intelligentes, Wegweisendes sagen musste. »Die ist aus Holz«, sagte er mit einem fachmännischen Gesichtsausdruck. Und außerdem ist sie kaputt, wies ihn Clara auf eine zerbrochene Sprosse hin. Martin biss die Zähne aufeinander. Dauernd war ihm diese Fantasiegestalt einen Schritt voraus. Dabei musste er als ganz realer Mensch doch eindeutig mehr Ahnung vom echten Leben haben. Es war wirklich ärgerlich. Ein sehr glatter Bruch, analysierte Martin wie ein Bauinspektor und stellte die Leiter wieder in die Ecke. Und was sagt uns das? Fragte Clara neugierig. Martin suchte nach einem klugen Gedanken in seinem Kopf. Es musste doch eine logische Erklärung dafür geben und er als Mensch mit Lebenserfahrung musste sie erkennen. Die Sprosse brach sehr schnell, sagte Martin mit einem detektivischen Blick und hoffte, dass Clara diese Erklärung überzeugend finden würde. Das heißt, deine Tante war sehr dick? Was? Nein, Martin schüttelte den Kopf. Meine Tante war nicht dick und sie ist doch nicht auf dieser Leiter aus dem Fenster geklettert. Verärgert warf Martin einen Blick auf die Leiter. Die Leiter ist ja viel zu kurz, fügte er hinzu. Leider klang er nicht ganz so expertenhaft, wie er es gerne gehabt hätte, aber wenigstens hatte er eine wirklich hilfreiche Entdeckung gemacht. Martin verschränkte triumphierend die Arme und stapfte mit großen Schritten aus dem Schuppen. Er fühlte sich bereit, der nächsten Spur nachzugehen. Im Flur suchte Martin nach einer Geheimtür, während Clara in Eusebias Zimmer versuchte, doch noch den Schlüssel in ihre Finger zu bekommen. Auf beiden Seiten der Wand waren angespannte Gesichter zu sehen. Clara versuchte, ihre ganze Konzentration auf ihre Finger zu lenken, um sie fest werden zu lassen. Martin hielt sein Ohr an die Wand gedrückt und klopfte Zentimeter für Zentimeter die Wand ab. Plötzlich räusperte sich jemand neben ihm. »Noch ein Geist«, durchfuhr es Martin. Aber der Mann, der neben ihm stand, war durch und durch schwarz gekleidet, ganz ohne Leuchteffekte. Er schien echt zu sein. »Was machen Sie hier?«, herrschte der fremde Mann Martin an. Dabei zuckte er mit dem rechten Auge. »Ich versuche, in das Zimmer zu kommen.« »Versuchen Sie das, ja?«, fragte der schwarz gekleidete Mann streng. »Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Das ist Hausfriedensbruch, ich rufe sofort die Polizei.« Drohend zückte der Mann sein iPhone. »Nein, ich habe doch einen Schlüssel für das Haus, ich bin Eusebias Neffe«, erklärte Martin eingeschüchtert. »Wer sind Sie?« Der Mann musterte ihn von oben bis unten, dabei zuckte sein rechtes Auge heftig. »Martin Meiringer«, stellte sich Martin artig vor und hielt dem Fremden die Hand hin. »Hofstädter, ich bin der Bestatter.« »Und was wollen Sie hier?«, erkundigte sich Martin nun etwas mutiger. »Ich fuhr vorbei und sah, dass die Eingangstür sperrangelweit offen stand. Da war ich beunruhigt und wollte nachsehen.« Der Bestatter musterte argwöhnisch das Stück Draht, das aus dem Schlüsselloch hervorragte. »Ihre arme Tante liegt noch immer in ihrem Nachthemd«, sagte er plötzlich. Seine Stimme hallte unheimlich drohend durch den Gang. Martin schluckte. »Etwa da drinnen?« »In meinem Institut«, präzisierte der Bestatter ausdruckslos. »Ihre Tante liegt dort immer noch in ihrem Nachthemd. Die Toten mögen das nicht.« »Was, Nachthemden?«, entfuhr es Martin. Als er den Blick des Bestatters bemerkte, wünschte er sich sogleich, er hätte diese Bemerkung für sich behalten. »Sie scherzen«, sagte Herr Hofstädter trocken. Dabei zuckte er wieder mit dem rechten Auge. »Sie scherzen über die Toten. Das mag ich nicht.« »Nein, ich scherze nicht, ich...« Martin suchte krampfhaft nach einer Erklärung für seine unpassende Bemerkung. Da tönte ein freudiges »Hui« aus Eusebias Zimmer, gefolgt von einem metallischen Klimpern. »Was war denn das?«, fragte der Bestatter. In diesem Moment flutschte Clara direkt hinter Herrn Hofstädter aus der Wand. Martins Augen wurden groß. Clara verschwand mit einem Satz wieder in der Wand. Der Bestatter drehte sich um und sah skeptisch das Stück Luft an, das Martin so anstarrte. »Wenn Sie mir bis morgen keine Kleidung vorbeibringen, werde ich etwas für Ihre Tante aus meinem Fundus heraussuchen«, sagte der Bestatter mit grollender Stimme. »Die Bestattung findet am Freitag um 11 Uhr statt«, das Auge zuckte, »falls es Sie interessiert.« Ohne ein weiteres Wort ging Herr Hofstädter zum Treppenhaus. Plötzlich drehte er sich noch einmal um und starrte auf die Tür zu Eusebias Zimmer. »Sie sollten den Besitz Ihrer verstorbenen Tante mit Respekt behandeln und nicht darin herumstochern«, mahnte er drohend und ging grußlos die Treppen hinunter. Kurz darauf fiel die Eingangstür ins Schloss und Claras Kopf fragte vorsichtig aus der Mauer. »Ist er weg?« Als Martin bejahte, schlüpfte Clara auf den Gang. Da war irgendwie unheimlich. »Interessant, dass seine leuchtende, körperlose Gestalt etwas unheimlich findet«, dachte Martin. Aber er musste zugeben, der Bestatter hatte ihn auch ganz schön erschreckt. Die Aufregung drückte ihm nun auf die Blase, stellte er fest. Er entschuldigte sich bei Clara, die wieder durch die Wand in Eusebias Zimmer verschwand. Martin setzte sich auf die Toilette und genoss die Stille im Raum. Gerne hätte er ein paar Minuten meditiert, aber er hatte keine Ahnung, wie das funktionierte. Außerdem lenkte ihn eine beunruhigende Entdeckung ab. Das Klopapier war alle. Martin tappte mit den Händen hinter dem Klo herum. Irgendwo da hinten hatte Frau Ilse doch immer die Reserve-Klorollen gestapelt. Ah, da war etwas. Allerdings fühlte es sich nicht an wie eine Klorolle, eher wie ein Schalter. In diesem Moment öffnete sich eine Tür neben der Badewanne. Zum zweiten Mal an diesem Tag sah Clara Martin auf dem Klo sitzen. Also doch eine Geheimtür, rief Martin triumphierend aus und bedeckte seinen Intimbereich. Vorsichtig betrat Martin Tante Eusebias Zimmer. Alle Dinge lagen herum, als würde seine Tante in jedem Moment in ihr Zimmer zurückkehren, um sich entweder an ihrem Frisiertisch oder an ihrem Schreibtisch niederzulassen, um einer ihrer beiden Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Ihre Bürste und der kleine Handspiegel lagen einsatzbereit neben der kleinen Schatulle, in der sie ihre zahlreichen Haarspangen, Haarnadeln und Steckkämme aufbewahrte. Der Spiegel über dem Frisiertisch reflektierte ihr Bett, ein Himmelbett mit schweren dunkelrosa Vorhängen, die an den Säulen befestigt waren. Eine Tagesdecke lag in der gleichen Farbe auf dem Bett, zwei bequem aussehende weiße Spitzenpolster befanden sich am Kopfende. Der Schreibtisch stand direkt vor dem Fenster, denn Tante Eusebia liebte es, beim Schreiben aus dem Fenster zu sehen. Martin seufzte. Ja, alles war wie immer, nur dass heute eine hellblaue Frau neben dem Schreibtisch stand. Sein Blick fiel auf das Regal neben dem wuchtigen Himmelbett. Jedes ihrer Bücher hatte seine Tante in einem ledergebundenen Notizbuch niedergeschrieben. Die Originalfassungen ihrer bisher erschienenen Werke standen in diesem Regal. 63 Bücher hatte Tante Eusebia in ihrem Leben geschrieben und veröffentlicht. »Und ich komme bei meinem ersten Roman nicht über Seite 38 hinaus«, dachte Martin, und seine Lippen kräuselten sich verzweifelt. »Aber Tante Eusebia hat auch nur Liebesromane geschrieben. Das ist viel einfacher als dieser genial komplizierte Krimi, den ich schreiben möchte«, beruhigte er sich selbst. »Vermisst du deine Tante?« fragte Clara, die Martins Gesichtsausdruck wohl für Trauer um ihre Schöpferin hielt. Martin bejahte ihre Frage und bemühte sich, seine Augenbrauen wieder an ihren neutralen Platz zu bewegen und seine Lippen zu entspannen. Clara stand vor Tante Eusebias Schreibtisch, der ein bisschen durch ihren blauen Körper durchschimmerte. »Komisch«, sagte Martin laut zu sich selbst, »liegt auf dem Tisch kein Notizbuch?« »Wenn du damit recht hast, dass du eine Romanfigur von meiner Tante bist, aus einem Buch, an dem sie gerade schrieb, dann sollte auf dem Tisch eigentlich das Notizbuch mit der bisherigen Geschichte liegen. Ihr aktuelles Buch liegt immer auf ihrem Schreibtisch.« Prüfend suchte Clara neben und unter dem Tisch. »Aber ich bin eine Romanfigur«, sagte sie beharrlich, als sie nirgendwo ein Buch entdecken konnte. Sie klang wie ein trotziges kleines Kind, das mit strahlenden Augen behauptete, das Einhorn, mit dem es den ganzen Tag gespielt habe, gebe es wirklich. »Hm«, brummte Martin. »Du glaubst mir doch, oder?« fragte Clara, die plötzlich ganz nah vor ihm stand und ihn mit ihren blassblauen Augen ansah. Martin hatte keine Ahnung, was er noch glauben sollte, aber er brachte es nicht übers Herz, diese traurigen Augen noch trauriger zu machen. »Natürlich«, sagte er also und wechselte schnell das Thema. »Ich werde dem Bestatter ein Kleid von Tante Eusebia vorbeibringen. Sie hätte es gehasst, in fremden Klamotten beerdigt zu werden.« Er ging zum Kasten und öffnete die quietschende Tür. Glücklicherweise besaß Tante Eusebia nicht viel Bekleidung, da würde die Wahl nicht schwer fallen. Ein beiges Kleid, ein altrosa Kostüm, drei weiße Blusen, eine schwarze und eine weiße Strickjacke und ein strahlend blaues Kostüm. Das hatte Martin zwar nie an Tante Eusebia gesehen, aber angesichts der Situation war es einfach zu passend, befand er. Mit der Tasche, in der sich das blaue Kostüm befand, schlurfte Martin über die staubige Landstraße zum Dorf. In der anderen Hand hielt er sein Handy an sein Ohr gedrückt. Es läutete zum vierten Mal, zum fünften und zum sechsten. Martin wollte gerade auflegen, da tönte ein schrilles »Hallo?« durch das Telefon. »Ja, Frau Ilse?« rief Martin und drückte sein Handy wieder gegen sein Ohr. »Hier ist Martin.« »Ach, Herr Martin«, seufzte Frau Ilse ins Telefon. Nachdem sie einige Minuten darüber gesprochen hatten, wie schlecht es Frau Ilse ohne Tante Eusebia fern von ihrer vertrauten Umgebung ging, stellte Martin die erste der beiden Fragen, die ihm unter den Nägeln brannte. »Hat meine Tante in letzter Zeit noch etwas geschrieben?« Frau Ilse schluchzte ins Telefon. »Ach, es war so traurig. Wie besessen«, schrieb die gnädige Frau in ihren letzten Tagen, »als wäre es ihr einziges Bestreben, ihren letzten Roman zu beenden. Aber leider, der Tod war schneller.« Frau Ilse weinte bitterlich. »Und das Notizbuch? Wissen Sie, wo es ist?« hakte Martin nach. Frau Ilse heulte leise auf. »So viele Leute waren im Haus nach ihrem Tod und auf einmal war es weg. Das will wohl einer zu Geld machen, das letzte unveröffentlichte Originalmanuskript.« Ihre Stimme brach ab, Frau Ilse weinte ins Telefon. »Deswegen habe ich ihr Zimmer abgeschlossen und bin durch die Geheimtür hinaus, damit niemand mehr was stiehlt von ihrer lieben Tante«, sprach Frau Ilse nach einer gefühlten Ewigkeit weiter. »Es gibt nämlich eine Geheimtür, wissen Sie?« »Ja, ich weiß«, sagte Martin und dachte daran, dass er nie wieder in Seelenruhe auf dem Klo sitzen können würde. »Und wie ist meine Tante eigentlich gestorben?« hängte er die zweite wichtige Frage an, bemüht, möglichst neutral zu klingen, um Frau Ilse nicht erneut in Aufregung zu versetzen.
»Eine schreckliche Geschichte«,
seufzte Frau Ilse hörbar erschöpft.
»Sie war beim Schneiden der Rosenbüsche unglücklich gestürzt. Der Arzt kam jeden Tag, 4 Tage lang. Am Morgen des 5. Tages brach sie beim Frühstück zusammen und war tot.«
»Meine Tante hat die Rosenbüsche selbst geschnitten?« fragte Martin.
»Ja, immer. Das hat sie beim Schreiben immer so entspannt.«
»Aber meine Tante war doch viel zu klein für diese hohen Büsche.«
»Sie hat eine Leiter benutzt. Von der ist sie heruntergefallen«, erklärte Frau Ilse und brach erneut in Tränen aus.
Martin nuschelte ein »Alles wird gut« und noch ein paar Floskeln und legte auf. »Du meine Güte«, sagte er laut zu sich selbst mitten in der Einöde. »Clara ist also wirklich eine Romanfigur und sie braucht meine Hilfe.« Das war die 25. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Der 4. und letzte Teil von Das Vermächtnis erscheint am 15. Juni. Bis dahin eine lauschige Zeit. Deine Tina von Lauschlektüre.